Der große Lederhut ist lässig in den Nacken geschoben, der nackte Oberkörper muskulös und von der Sonne gebräunt. Bis zu den Knien steht der Goldschürfer im Fluss und wäscht mit seinem Sieb den Schlamm aus. Und abends sitzt er mit seinen Freunden am Lagerfeuer glücklich über das abenteuerliche Leben und die vielen Goldnuggets, die er tagsüber gefunden hat. Ein romantisches Bild des Goldschürfens, das uns die Wildwestfilme vorgegaukelt haben. Die Realität des Goldschürfens sieht ganz anders aus und nicht nur, weil der Goldrausch in Kalifornien schon gut 150 Jahre zurückliegt. Jan Spille ist Goldschmied aus Hamburg und heute unser Gast. Wo gibt es heute überhaupt noch große Goldvorkommen, Herr Spille?
Goldvorkommen gibt es überall auf der Erde. Also es wird abgebaut in Asien, in Afrika, selbst in Europa wird abgebaut. Genau, und auch in den USA. Wo die ganz großen Vorkommen liegen, weiß ich nicht derzeit. Ich weiß, dass immer noch sehr viel Gold in Südafrika abgebaut wird und die größten Produzenten sind China und Russland.
Wie wird denn heute Gold gewonnen? Nicht mehr unbedingt mit diesem romantischen Bild, wie vorhin beschrieben.
Teilweise. Also es gibt eigentlich zwei vorherrschende Formen. Es wird unterschieden in den Großbergbau und in den Kleinbergbau. Der Großbergbau läuft industriell, meistens mit sehr guter technischer Ausrüstung. Da gibt es sehr große Bergbauunternehmen, die weltweit tätig sind. Das Ganze läuft in der Regel so ab, dass entweder unter Tage oder im Tagebau goldhaltiges Gestein abgebaut wird. Das wird dann zermahlen unter sehr hohem Energieaufwand zu einem ganz feinen Pulver. Dieses feine Pulver wird dann mit Cyanid behandelt. Cyanid ist ein Salz der Blausäure und sehr giftig und hat aber auch die gute Eigenschaft, dieses Gold aus dem Gestein herauszuwaschen. Was nachher übrig bleibt, ist einmal das Gold, was man aus dieser Lösung extrahieren kann. Auch das Wasser und das Cyanid wird aus der Lösung extrahiert und diesem ganzen Prozess wieder zugeführt. Also da findet eine Art von Recycling statt. Das große Problem dabei ist aber, das sind diese großen Abraumhalden, die mit Cyanid behandelt worden sind. Und aus diesem Abraum wurde nicht nur das Gold herausgelöst, sondern auch Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Uran. Es wird Arsen gelöst und auch Schwefel. Und diese Rückstände werden meist offen gelagert und werden dann zu einem großen Problem für unter anderem die Trinkwasserversorgung für die dort ansässige Bevölkerung.
Das heißt, ein unglaublicher Chemiemix entsteht bei dieser Goldgewinnung durch die großen Minen, die es gibt. Sie erwähnten auch, dass es kleine Minen oder kleinen Schürfer gibt. Wie arbeiten die?
Genau, dann gibt es den Kleinbergbau in Abgrenzung zum Großbergbau. Und im Kleinbergbau haben wir viele kleine informelle Schürfer, die in vielen Teilen der Erde unterwegs sind. Man schätzt heute, dass es so 15 bis 20 Millionen Kleinschürfer gibt. Sie arbeiten noch sehr herkömmlich, also mit rudimentären Werkzeugen, würde ich sagen. Also tatsächlich noch mit Hacke, Schaufel, Waschschüssel, mit Waschrinnen. Teilweise wird das Gestein auch mit Gesteinsmühlen zerkleinert. Dann wird das Ganze ausgewaschen, dieses goldhaltige Gestein. Und wenn man dann in so einer Waschschüssel nur so den Rest Gold hat mit noch Gestein, dann wird ab einem bestimmten Moment Quecksilber dazugegeben. Dieses Quecksilber hat, ähnlich wie das Cyanid, die Eigenschaft, das Gold zu binden. Daraus entsteht dann eine Lösung, die heißt, oder nicht eine Lösung, sondern eine Legierung, die heißt Goldamalgam, Quecksilber mit Gold. Das Ganze wird dann erhitzt. Dadurch kann man das Quecksilber, das verdampft dann, geht dann in die Luft und dann über die Luft wieder in Boden und in Trinkwasser und aber auch in die Atemwege der Schürfer. Genau, und was übrig bleibt, ist das Gold, was dann verkauft werden kann.
Das ist ein unglaublicher Einsatz von Chemikalien, den Sie beschreiben.
Das ist tatsächlich wahr. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht. Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung geht davon aus, dass ungefähr 30% der weltweiten Quecksilberemissionen durch den Kleinbergbau verursacht werden. Und das ist ganz schön viel.
Welche Probleme treten neben diesen gesundheitlichen Problemen auf? Die sind natürlich immens, wie wir hören. Es geht direkt in die Atemwege der Kleinschürfer zum Beispiel oder auch wahrscheinlich der Leute, die in den großen Minen arbeiten. Und natürlich die Endlagerung, die nicht gelöst ist von diesem Chemiecocktail, den Sie vorhin beschrieben haben, zum Beispiel mit Cyanid, das sind große Felder. Welche weiteren Probleme treten bei dieser Art von Goldbergbau auf?
Hauptsächlich soziale Probleme. Also das war eben so die ökologische Ebene, die ich beschrieben habe, die natürlich auf die soziale Ebene übergreift. Auf der sozialen Ebene geht das aber noch weiter. Gerade diese im Kleinbergbau. Das findet meistens nicht in irgendwie großen Städten statt, sondern natürlich irgendwo in der Pampa. Und dort gibt es häufig kein herrschendes Rechtssystem. Also das heißt, häufig sind es tatsächlich herrscht das Recht des Stärkeren. Das führt zu Gewalt, zu Prostitution. In Afrika ist HIV ein großes Thema. Genau, das ist, also während diese Zustände in den Minen sind, nicht gut. Dazu kommen halt gesundheitlichen Schäden. Quecksilber schädigt die Leber, die Niere, das zentrale Nervensystem. Und weil genau man davon ausgeht, dass ungefähr 30% Frauen und Kinder sind, ja, wenn man das dann nochmal dazu denkt, ne, 12-jährige Kinder mit Quecksilbervergiftung. Ich finde das immer ganz gut, dieses Beispiel, dass wenn bei uns ein Thermometer früher runtergefallen ist, ne, und dann diese Quecksilberkügelchen dann rumgeflogen sind, waren alle immer sehr bedacht darauf. Das war ein absoluter GAU, ja, und das findet dort tagtäglich in extremster Form statt, so.
Wer verdient dennoch bei dieser Art von Goldabbau? Es sind wahrscheinlich nicht die Kleinschürfer oder die Frauen und Kinder, die bei der Produktion beschäftigt sind.
Genau, da muss man auch wieder unterscheiden in Kleinbergbau und Großbergbau. Im Kleinbergbau sind das meistens Zwischenhändler. Also das heißt, die Kleinschürfer wissen meistens nicht, was der Goldpreis ist. Die haben nicht die Möglichkeit, ständig ins Internet zu gehen und den Tageskurs nachzulesen, sondern die verkaufen meistens ihr Gold zu 40-50% des Wertes und dann wird das Ganze, dann geht das Gold durch mehrere Hände, bis es dann irgendwann mal bei uns auf dem Werktisch landet und im Prinzip sind das die Zwischenhändler, die dann das Geld verdienen.
Und bei den Großminen, was sind die Inhaber dieser Großmine, die direkt verdienen?
Genau, beim Großbergbau sind das die großen Unternehmen, die das Geld verdienen. Ich meinte, genau, vorhin hatte ich eben gerade nicht die Frage beantwortet, inwiefern das soziale Schäden im Großbergbau gibt. Häufig gibt es die Vorstellung, dass das im Großbergbau nicht so das große Problem wäre, weil man dort häufig spezialisierte Arbeiter hat, die auch zu guten Löhnen arbeiten. Das trifft aber nicht auf alle Minen zu. Es gibt auch viele Minen, in denen es Grubenunglücke gibt. Uns ist noch wahrscheinlich diese Geschichte mit Chile von vor ein paar Monaten im Kopf, wo chilenische Bergbauarbeiter verschüttet worden sind. Es ging hier groß durch die Medien. Entschuldigung. Ja. Das wurde langläufig immer gesagt, das wäre eine Kupfermine, aber das war eine Kupfermine, die halt auch Gold produziert. Entschuldigung. Und letzten Endes sind es die großen Unternehmen. Also in Argentinien ist es zum Beispiel so, dass 3%, dass eine Mine 3% an den Staat abführen muss von den Erlösen, die sie erzielen. Den Rest nehmen sie halt mit. Und meistens sind das keine Unternehmen aus dem Land, sondern die kommen dann aus den großen Industriestaaten.
Sehr problembelastet ist der konventionelle Goldbergbau. Das haben wir gerade von Jan Spille gehört, der ist heute bei uns zu Gast. Unser Thema heute ist faires Gold. Wir wollen mich heute nächsten zwei Stunden noch vorstellen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, Gold zu gewinnen, was besser wäre für Umwelt und für Menschen.